Rainer, lies mal vor.
Kapitel 9. Nachforschungen. Herr von Villefort hielt Frau Danglars und besonders sich selbst Wort, indem er zu erfahren suchte, wie der Graf von Monte Cristo Kenntnis von der Geschichte des Hauses in Auteuil erlangt habe. Er schrieb am selben Tag an einen gewissen Herrn von Beauville, der, nachdem er einst Inspektor der Gefängnisse gewesen war, jetzt eine höhere Stellung bei der Sicherheitspolizei einnahm, um von diesem die gewünschte Auskunft zu erhalten. Herr von Beauville verlangte 2 Tage, um in Erfahrung zu bringen, bei wem man genaue Kunde einziehen könnte. Nach 2 Tagen erhielt Herr von Villefort folgende Note. Die Person, die man den Graf von Monte Cristo nennt, ist besonders dem Lord Wilmore, einem reichen Fremden, bekannt, den man zuweilen in Paris sieht und der sich in diesem Augenblick hier befindet. Sie ist ebenfalls bekannt dem Abbé Busoni, einem sizilianischen Priester, der im Orient viele gute Werke verrichtet hat und dort einen großen Ruf genießt. Herr von Villefort antwortete durch einen Befehl, über diese beiden Fremden auf das schleunigste und genaueste Erkundigungen einzuziehen. Am anderen Abend waren seine Befehle vollzogen und er erhielt folgende Notizen. Der Abbé, der nur auf 1 Monat in Paris war, bewohnte hinter Saint-Sulpice ein kleines Haus, bestehend aus einem Stock und einem Erdgeschoss. 4 Zimmer, 2 oben, 2 unten, bildeten die ganze Wohnung, deren einziger Mieter er war. Die 2 unteren Zimmer bestanden aus einem Speisesaal mit Tischen, Stühlen und Buffet von Nussbaumholz und einem Salon mit weiß angemaltem Getäfel, ohne Zierat, ohne Teppiche und ohne Uhr. Man sah, dass sich der Abbé für seine Person auf das Notwendigste beschränkte. Der Abbé bewohnte vorzugsweise den Salon im 1. Stock, der ganz mit theologischen Büchern und Pergamenten, unter denen man ihn, wie sein Kammerdiener sagte, sich monatelang vergraben sah, ausgestattet war. Sein Diener betrachtete die Besucher durch eine Art von Gitter, und wenn ihm ihr Gesicht unbekannt war oder missfiel, so antwortete er, der Abbé sei nicht in Paris, womit sich viele begnügten, denn man wusste, dass er häufig reiste und zuweilen lange auf der Reise blieb. Mochte er übrigens zu Hause sein oder nicht, so gab der Abbé doch immer reichliche und ständige Almosen. Das andere Zimmer, das neben der Bibliothek lag, war sein Schlafzimmer. Ein Bett ohne Vorhänge, 4 Lehnstühle und ein Sofa bildeten nebst einem Betpult seine ganze Ausstattung. Lord Wilmore wohnte in der Rue Saint-Georges. Er gehörte zu den englischen Touristen, die ihr ganzes Vermögen auf der Reise verzehren. Er mietete eine möblierte Wohnung, in der er nur 2 bis 3 Stunden des Tages zubrachte und sehr selten schlief. Er hatte unter anderem die Manie, durchaus nicht Französisch sprechen zu wollen, jedoch soll er ziemlich korrekt Französisch geschrieben haben. Am anderen Tag, nachdem diese kostbare Auskunft bei dem Staatsanwalt eingetroffen war, klopfte ein Mensch, der an der Ecke der Rue Ferraud aus dem Wagen stieg, an eine olivgrün angemalte Tür, fragte nach dem Abbé Busoni und erhielt von einem Diener die Antwort, der Herr Abbé sei ausgegangen. »Ich kann mich mit dieser Antwort nicht begnügen«, sagte der Besuch, »denn ich komme im Auftrag einer Person, für die man immer zu Hause ist. Doch wollen Sie dem Herrn Abbé Busoni...« »Ich habe Ihnen bereits gesagt, er sei nicht zu Hause«, wiederholte der Diener. »So geben Sie ihm, wenn er zurückkehrt, diese Karte und dieses versiegelte Papier. Wird der Herr Abbé heute Abend um 8 Uhr zu Hause sein?« »Ohne allen Zweifel, mein Herr.« »Ich werde heute Abend zur genannten Stunde wiederkommen«, versetzte der Besuch und entfernte sich. Zur bestimmten Stunde kam derselbe Mensch in demselben Wagen, der, statt an der Ecke der Rue Ferraud anzuhalten, diesmal vor der grünen Tür anhielt. Er klopfte, man öffnete ihm und er trat ein. Aus den Zeichen der Ehrfurcht, die ihm der Diener erwies, ersah er, dass der Brief die gewünschte Wirkung hervorgebracht hatte. »Ist der Herr Abbé zu Hause?« fragte er. Ja, er arbeitet in seiner Bibliothek, doch er erwartet den Herrn, sagte der Diener. Der Fremde stieg eine ziemlich schlechte Treppe hinauf und erblickte an einem Tisch, dessen Oberfläche mit der Helle übergossen war, die ein weiter Lichtschirm konzentrierte, während der Rest des Zimmers im Schatten lag, den AB in geistlicher Kleidung, den Kopf mit einer von jenen Kappen bedeckt, wie sie im Mittelalter die Gelehrten trugen. »Habe ich die Ehre, mit Herrn Busoni zu sprechen?« fragte der Fremde. »Ja«, antwortete der AB, »und Sie sind die Person, die Herr von Beauville, der ehemalige Intendant der Gefängnisse, im Auftrag des Herrn Polizeipräfekten zu mir schickt?«
»Ganz richtig, mein Herr.«
»Einer von den Agenten, die für die Sicherheit von Paris zu sorgen haben.«
»Ja, mein Herr«,
antwortete der Fremde mit einem gewissen Zögern und etwas errötend. Der AB richtete die große Brille zurecht, die nicht nur seine Augen, sondern auch seine Schläfe bedeckte, setzte sich wieder und bedeutete dem Fremden durch ein Zeichen, er möge sich ebenfalls setzen. »Ich höre, mein Herr«, sagte der AB mit scharf italienischem Akzent.
»Die Sendung, die ich übernommen habe, mein Herr«, sagte der Besuch, jedes seiner Worte so langsam aussprechend, als hätten sie Mühe, aus dem Munde zu gehen, »soll ebenso vertraulich vom Sender wie vom Empfänger behandelt werden.«
Der AB verbeugte sich.
»Ja, mein Herr«, fuhr der Fremde fort. »Ihre Redlichkeit ist dem Herrn Polizeipräfekt so wohl bekannt, dass er als Beamter von Ihnen eine Sache erfahren will, bei der die öffentliche Sicherheit beteiligt ist, in deren Namen ich bei Ihnen erscheine. Wir hoffen, Herr AB, dass weder Bande der Freundschaft noch menschliche Rücksichten Sie veranlassen werden, der Justiz die Wahrheit zu verbergen.«
»Vorausgesetzt, dass die Dinge, die Sie zu erfahren wünschen, in keiner Beziehung die Bedenklichkeiten meines Gewissens berühren. Ich bin Priester, und die Geheimnisse der Beichte zum Beispiel müssen mir und der Gerechtigkeit Gottes und nicht mir und der menschlichen Gerechtigkeit vorbehalten bleiben.«
»Oh, seien Sie unbesorgt, Herr AB«, sagte der Fremde. »Jedenfalls werden wir Ihr Gewissen nicht belasten.«
Bei diesen Worten drückte der AB auf seiner Seite auf den Lichtschirm nieder und hob ihn auf der anderen Seite, so dass das Gesicht des Fremden völlig beleuchtet wurde, das seinige aber ganz im Schatten blieb.
»Verzeihen Sie, Herr AB«, sagte der Abgeordnete des Polizeipräfekten, »dieses Licht ist höchst schmerzhaft für meine Augen.«
Der AB drückte den grünen Pappendeckel nieder. »Sprechen Sie nun.«
»Ich komme zur Sache. Sie kennen ohne Zweifel den Grafen von Monte Cristo?«
»Sie meinen Herrn Zaccone?«
»Zaccone? Heißt er denn nicht Monte Cristo?«
»Monte Cristo ist der Name eines Gutes oder vielmehr eines Felsens und kein Familienname.«
»Wohl, es mag sein. Streiten wir nicht über Worte. Und da Herr von Monte Cristo und Herr Zaccone derselbe Mensch ist, so wollen wir von Herrn Zaccone sprechen. Kennen Sie ihn?«
»Genau.«
»Und wer ist er?«
»Er ist der Sohn eines reichen Reeders in Malta.«
»Ja, ich weiß, das sagt man. Doch Sie begreifen, die Polizei kann sich nicht mit einem, man sagt, begnügen.«
»Wenn aber«, versetzte der AB mit sehr freundlichem Lächeln, »dieses Man sagt, die Wahrheit ist, so muss sich die ganze Welt damit begnügen und die Polizei ebenfalls.«
»Sind Sie dessen, was Sie sagen, gewiss?«
»Ob ich dessen gewiss bin?«
»Bemerken Sie wohl, mein Herr, ich setze durchaus keinen Zweifel an Ihre Glaubwürdigkeit. Ich frage Sie, sind Sie Ihrer Sache gewiss?«
»Hören Sie, ich habe Herrn Zaccone, den Vater, gekannt und habe mit dem Sohn, als er noch ein Kind war, wohl 10-mal auf den Werften gespielt.«
»Doch dieser Grafentitel?
Sie wissen, sowas lässt sich kaufen.
Doch diese Reichtümer, welche, wie man sagt, ungeheuer sind.
Oh, was das betrifft, erwiderte der Abbé, ungeheuer, das ist das richtige Wort.
Wie viel glauben Sie, dass er besitzt?
Oh, er hat gewiss 200.000 Francs Rente.
Ah, das lässt sich hören, versetzte der Fremde. Aber man sprach von 3, von 4 Millionen Rente.
Oh, das ist nicht glaublich.
Und Sie kennen seine Insel Monte Cristo?
Gewiss. Jeder, der von Palermo, von Neapel oder Rom nach Frankreich reist, kennt diese Felseninsel, weil er sie im Vorüberfahren sehen muss.
Und warum hat der Graf diese Felsen gekauft?
Gerade um Graf zu sein. Um in Italien Graf zu werden, bedarf man auch einer Grafschaft.
Sie haben ohne Zweifel von den Jugendabenteuern des Herrn Zaccone sprechen hören?
Ah, hier fängt die Ungewissheit bei mir an, denn hier habe ich meinen Kameraden aus dem Gesicht verloren.
Sie sind nicht sein Beichtvater?
Nein, mein Herr, ich glaube, er ist Lutheraner.
Wie? Lutheraner?
Ich sage, ich glaube, ich weiß es nicht genau. Übrigens war ich der Ansicht, in Frankreich bestehe Freiheit des Kultus.
Allerdings, auch beschäftigen wir uns in diesem Augenblick nicht mit seinem Glauben, sondern mit seinen Handlungen. Im Namen des Herrn Polizeipräfekten fordere ich Sie auf, zu sagen, was Sie davon wissen.
Er gilt für einen sehr wohltätigen und menschenfreundlichen Mann. Unser heiliger Vater, der Papst, hat ihn, eine Gunst, die er kaum Fürsten bewilligt, zum Ritter des Christusordens für die großen Dienste ernannt, die er dem Christen im Orient geleistet. Er hat so 5 bis 6 Großkreuze für Dienste erhalten, die von ihm den Fürsten oder den Staaten erwiesen worden sind.
Und er trägt sie?
Nein, doch er ist stolz darauf. Er sagt, er liebe mehr die den Wohltätern der Menschheit geltenden Belohnungen, als die, welche man den Zerstörern der Menschheit zubilligt.
Weiß man, dass er Freunde hat?
Ja, denn es sind alle die seine Freunde, die ihn kennen.
Doch hat er keinen Feind.
Einen einzigen.
Und wie heißt er?
Lord Wilmore.
Wo ist er? Kann er mir Auskunft geben?
Kostbare. Er war zur gleichen Zeit mit Zaccone in Indien und wohnt, glaube ich, jetzt irgendwo in der Chaussee d'Antin.
Sie stehen schlecht mit diesem Engländer.
Ich liebe Zaccone und er hasst ihn. Unser Verhältnis ist darum nicht das Beste.
Mein Herr Abbé, glauben Sie, der Graf von Monte Cristo sei je in Frankreich gewesen, vor der Reise, die er jetzt nach Paris gemacht hat?
Nein, mein Herr. Er ist nie hier gewesen, denn er hat sich vor 6 Monaten an mich gewendet, um die erforderliche Auskunft zu erhalten. Da ich meinerseits nicht wusste, wann ich in Paris sein würde, so wies ich ihn an Herrn Bartolomeo Cavalcanti.
Sehr gut, mein Herr. Ich habe Sie nur noch eines zu fragen und fordere Sie im Namen der Menschheit, der Ehre und der Religion auf, mir ohne Umschweife zu antworten.
Sprechen Sie, mein Herr.
Wissen Sie, in welcher Absicht Herr von Monte Cristo ein Haus in Auteuil kaufte?
Gewiss, denn er hat es mir gesagt. Um daraus ein Hospiz für Geisteskranke nach Art dessen zu machen, was der Baron von Pisari in Palermo gegründet hat.
Kennen Sie dieses Hospiz?
Ich habe davon gehört. Es soll eine herrliche Anstalt sein. Hierauf grüßte der Abbé den Fremden wie ein Mensch, der zu verstehen geben will, es sei ihm nicht unangenehm, eine unterbrochene Arbeit wieder aufnehmen zu können. Begriff der Besuch das Verlangen des Abbés oder war er mit seinen Fragen zu Ende? Er stand jedenfalls auf. Der Abbé begleitete ihn bis zur Tür und der Fremde entfernte sich. Der Wagen führte ihn geradewegs zu Herrn von Villefort. Eine Stunde nachher kam der Wagen abermals heraus, und diesmal wandte er sich nach der Rue Fontaine Saint-Georges. Bei der Nummer 5 hielt er an. Hier wohnte Lord Wilmore. Der Fremde hatte Lord Wilmore schriftlich um eine Zusammenkunft gebeten, die diese auf 10 Uhr bestimmte. Als der Abgesandte des Polizeipräfekten 10 Minuten vor 10 Uhr ankam, antwortete man ihm, Lord Wilmore, die Pünktlichkeit und Genauigkeit in Person sei noch nicht zurückgekehrt, aber er werde sicher Punkt 10 Uhr erscheinen. Der Besuch wartete im Salon. Dieser Salon hatte nichts Merkwürdiges und war wie alle Salons in einem Hotel Garni. Ein Kamin mit 2 schönen Porzellanvasen, eine Pendeluhr mit einem Amor, der seinen Bogen spannt, ein Spiegel, auf jeder Seite dieses Spiegels ein Kupferstich, eine Tapete in Grau. Das war der Salon des Lord Wilmore. Er wurde durch Kugeln von geschliffenem Glas beleuchtet, die nur ein mattes Licht verbreiteten, das ausdrücklich für die schwachen Augen des Abgeordneten des Herrn Polizeipräfekten berechnet zu sein schien. Nachdem dieser 10 Minuten gewartet hatte, schlug es 10 Uhr. Beim 5. Schlag öffneten sich die Türen und Lord Wilmore erschien. Lord Wilmore war ein Mann, mehr groß als klein, mit dünnem roten Backenbart, weißer Gesichtsfarbe und blonden, gräulich werdenden Haaren. Er war auf echt englisch-bizarre Weise gekleidet, das heißt, er trug einen blauen Frack mit goldenen Knöpfen und einem hohen, gesteppten Kragen, wie sie 1811 Mode waren, eine weiße Weste und Hosen von Nankin, die 3 Zoll zu kurz waren, aber durch Stege vom selben Stoff gehindert wurden, bis an die Knie zurückzuweichen. Sein erstes Wort beim Eintritt war: »Sie wissen, mein Herr, dass ich nicht Französisch spreche?« »Ich weiß wenigstens, dass Sie es nicht gerne sprechen«, antwortete der Bote des Herrn Polizeipräfekten. »Doch Sie können es sprechen«, versetzte Lord Wilmore. »Denn wenn ich es auch nicht spreche, so verstehe ich es doch.« »Und ich«, sagte der Besuch das Idiom wechselnd, »spreche leicht genug Englisch, um eine Unterredung in dieser Sprache führen zu können. Tun Sie sich also keinen Zwang an, mein Herr.« »Oh«, rief Lord Wilmore mit jenem Ton, der nur den reinsten Eingeborenen Großbritanniens angehört. Der Abgeordnete des Polizeipräfekten übergab Lord Wilmore sein Beglaubigungsschreiben. Dieser las es mit englischem Phlegma. Als er damit zu Ende war, sagte er englisch: ich begreife sehr gut.« Nun begannen die Fragen. Es waren ungefähr dieselben, die man dem Abbé Busoni vorgelegt hatte. Da jedoch Lord Wilmore als Feind des Grafen von Monte Cristo nicht mit derselben Zurückhaltung antwortete wie der Abbé Busoni, so wurden sie vervielfacht. Er erzählte von der Jugend Monte Cristos, der, seiner Behauptung nach, in einem Alter von 10 Jahren in den Dienst eines der kleinen indischen Fürsten getreten war, die mit England beständig im Streit liegen. Hier traf ihn Wilmore seiner Aussage nach zum ersten Mal, und sie kämpften gegeneinander. Und in eben diesem Krieg wurde Zaccone zum Gefangenen gemacht, nach England geschickt und auf die Pontons gebracht, von wo er schwimmend entfloh. Hierauf folgten seine Reisen, seine Zweikämpfe, seine Leidenschaften. Es kam der Aufstand in Griechenland und er diente in den Reihen der Hellenen. Während er in ihren Diensten war, entdeckte er eine Silbermine in den Gebirgen Thessaliens, doch er hütete sich, mit irgendjemandem davon zu sprechen. Nach der Schlacht bei Navarin und nachdem sich die griechische Regierung befestigt hatte, verlangte er von König Otto ein Privilegium zur Ausbeutung dieser Mine, das ihm bewilligt wurde. Daher rührte sein Vermögen, das sich nach der Ansicht Lord Wilmores auf 1 bis 2 Millionen Einkünfte belaufen mochte. Ein Vermögen, das nichtsdestoweniger versiegen konnte, wenn sein Bergwerk versiegte.
»Doch wissen Sie, warum er nach Frankreich gekommen ist?«
»Er will in Eisenbahnen spekulieren«, sagte Lord Wilmore.
»Und als geschickter Chemiker und nicht minder ausgezeichneter Physiker hat er einen Telegraphen erfunden, dessen praktische Ausbeutung er im Auge hat.« »Wie viel gibt er ungefähr jährlich aus?«
fragte der Abgeordnete des Polizeipräfekten.
»Oh, höchstens 500.000 bis 600.000 Francs. Er ist geizig.«
Offenbar ließ der Hass den Engländer so sprechen. Er wusste nicht, was er dem Grafen zum Vorwurf machen sollte und warf ihm Geiz vor. »Und wissen Sie etwas von seinem Haus in Auteuil?«
»Sie fragen, warum er es gekauft hat?«
»Ja.«
»Der Graf ist ein Spekulant, der sich in Versuchen und Utopien zugrunde richten wird. Er behauptet, es gäbe in Auteuil, in der Gegend des von ihm gekauften Hauses, eine Mineralquelle, die den ersten französischen Wassern gleichkomme. Er will aus seiner Erwerbung ein Badehaus machen. Bereits hat er 2 bis 3 Mal seinen ganzen Garten umgewühlt, und weil er die berühmte Quelle nicht finden konnte, so werden Sie sehen, dass er binnen Kurzem alle Häuser kauft, die an das seinige grenzen. Da ich ihm grolle und hoffe, dass er sich mit seiner Eisenbahn, mit seinem elektrischen Telegraphen oder seiner Bäderspekulation zugrunde richten wird, so folge ich ihm, um mich an seiner Niederlage zu weiden, die früher oder später eintreten muss.«
»Und warum grollen Sie ihm?« fragte der Besuch.
»Ich grolle ihm«, antwortete Lord Wilmore, »weil er bei einem Aufenthalt in England die Frau eines meiner Freunde verführt hat.«
»Doch wenn Sie feindselig gegen ihn gesinnt sind, warum suchen Sie sich nicht an ihn zu rächen?«
»Ich habe mich bereits 3 Mal mit ihm geschlagen. Das 1. Mal auf Pistolen, das 2. Mal mit dem Degen, das 3. Mal auf Säbel.«
»Und was war der Erfolg dieser Duelle?«
»Das 1. Mal zerschmetterte er mir den Arm, das 2. Mal durchstieß er mir die Lunge, und das 3. Mal brachte er mir diese Wunde bei.«
Der Engländer schlug einen Hemdkragen zurück, der ihm bis an die Ohren ging, und zeigte eine anscheinend ziemlich frische Narbe.
»Deshalb bin ich sein Feind«, wiederholte der Engländer, »und er wird sicherlich nur von meiner Hand sterben.«
»Doch es scheint mir, Sie schlagen nicht den rechten Weg ein, um ihn zu töten«, bemerkte der Fremde.
»Oh«, rief der Engländer, »ich gehe jeden Tag zum Schießen, und Crisier kommt alle 2 Tage zu mir.«
Das war alles, was der Fremde wissen wollte, oder es war vielmehr alles, was der Engländer zu wissen schien. Der Agent stand auf und entfernte sich, nachdem er Lord Wilmore gegrüßt hatte, der ihm mit englischer Steifheit und Höflichkeit vergalt. Als Lord Wilmore hörte, dass sich die Tür nach der Straße wieder hinter dem Fremden schloss, kehrte er in sein Schlafzimmer zurück, wo er in einer Sekunde seine blonden Haare, seinen roten Backenbart, seine falsche Kinnlade und seine Narbe verlor, um die schwarzen Haare und die matte Gesichtsfarbe des Grafen von Monte Cristo wieder anzunehmen. Allerdings war es Herrn von Villefort selbst und kein Bote des Polizeipräfekten, der in die Wohnung des Staatsanwalts zurückkehrte. Dieser fühlte sich durch diesen doppelten Besuch, der ihm wenigstens nichts Beunruhigendes eröffnet hatte, ein wenig beschwichtigt. Die Folge davon war, dass er zum 1. Mal seit dem Fest in Auteuil in der nächsten Nacht sich eines friedlichen Schlafes erfreute.